Heiliger Geist, komm und rede jetzt in unser Herz. Sähe da heute Morgen was aus, das dann Frucht bringt in unserem Leben durch dieses Wort, das wir gerade gehört haben und das wir jetzt miteinander anschauen wollen. Amen. Wir haben ja vor langer, langer Zeit das ganze Jahr überschrieben mit dieser Jahreslosung, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, und haben uns schon verschiedentlich über Glück unterhalten in diesem Jahr. Und das, was die Bibel dazu sagt, da gibt es ja außerhalb der Bibel alle möglichen Experten dazu in unserem Land, oder zumindest welche, die sich dafür halten und die da mit allen Theorien unterwegs sind. Einer, der sehr viel über Glück redet, ist der recht bekannte Arzt und Kabarettist Dr. Eckhard von Hirschhausen, falls ihr den kennt. Der sagt in einem seiner Programme, redet er über die Feststellung, dass man Menschen oft mit ganz kleinen Dingen glücklich machen kann. Und er erinnert an die Zeit, als es noch Münzfernsprecher gab, also diese Telefonkabinen, wo man oben Geld reingeworfen hat und dann telefonieren konnte, und wo es manchmal passieren konnte, dass man reinkam und festgestellt hat, dass der, der vorher telefoniert hat, vergessen hat, das Wechselgeld unten rauszunehmen. Und das schon war das ein Glücksmoment. Ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung, denn seit etwa einem Jahr bin ich so fast jeden Morgen mit einer Reihe von Erst- und Drittklässlern aus der Nachbarschaft unterwegs auf dem Weg zur Schule. Da gehen wir dann quer durch den Park Courbevoie, also den alten Friedhof in Freudenstadt, ganz schön mittendurch, und dann quer über die Parkplätze in der Friedrich-Ebert-Straße, bevor wir runtergehen zur Lauterbachstraße. Und jeden Morgen, wenn wir vorbeilaufen, passiert das gleiche Ritual. Am Rand der Gruppe klappert's kurz, denn Maurice, der neunjährige Sohn unserer Nachbar, geht zum Parkscheinautomat und greift mal unten rein, um zu sehen, ob da nicht noch was drin liegt. Immer wieder hat er da nämlich Erfolg und bessert sich das Taschengeld auf und ist dann ganz glücklich. Eckhard von Hirschhausen berichtet, dass Psychologen in diesem Zusammenhang festgestellt haben, dass 4-mal so viele Leute hilfsbereit reagieren, wenn in einer Situation, wo Hilfe gebraucht wird, wenn sie zuvor eine Münze auf der Straße gefunden haben. Also das löst was aus, dieses Glücksgefühl. Und sein Vorschlag ist deswegen, man solle doch einfach ab und zu ein Geldstück auf den Gehweg werfen. Uns tut das nicht weh und der andere ist wenigstens eine Zeit lang glücklich. So, jetzt lachen alle. Das passiert bei ihm auch, wenn er das erzählt. Aber wer macht das dann eigentlich? Ich meine, Geld so einfach wegwerfen, das tut man doch sowieso nicht. An unserem Geld, da hängen wir schon. In gewisser Weise ist der Vorschlag von Eckhard von Hirschhausen ja gar nicht so weit weg von dem Vorschlag, den Paulus hier an die Gemeinde in Korinth schreibt. So ein bisschen als Hintergrund, wir befinden uns in einer Zeit, als in Israel eine Hungersnot ausgebrochen wird. Ein paar schlechte Ernten, das Wetter war schlecht und alles, schon gibt's weniger auf dem Markt. Und die Hungersnot trifft besonders hart die Gemeinde dort, weil das Menschen sind, die sowieso von der Gesellschaft ein ganzes Stück weit ausgegrenzt werden. Die so ein bisschen, ja, irgendwie, ich probiere es einfach weiter, die so am Rand der Gesellschaft stehen, und die Gemeinde in Jerusalem ist in Not. Da sind viele Leute dabei, die haben auch gar kein großes Geld und alles. Paulus mobilisiert die Gemeinden in anderen Ländern zu sagen, jetzt lasst uns zusammenstehen mit unseren Brüdern und Spenden einsammeln, die wir dann dorthin schicken, damit andere glücklich sind. Selber hat man da gar nichts davon in diesem Moment. Das dann schon. Soll ich an das Mikrofon nehmen? Jetzt probieren wir es nochmal ein bisschen und dann, wenn es geht, dann schauen wir mal. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Geld verdirbt den Charakter. Und der Herr Hirschhausen, den ich das letzte Mal zitiere, das war's jetzt. Der Herr Hirschhausen sagt, also er weiß nicht, ob Geld wirklich den Charakter verdirbt, aber auf jeden Fall macht Geld den Charakter ganz schnell deutlich und sichtbar. Die Art und Weise, wie man mit Geld umgeht. Das heißt, es lohnt sich vielleicht schon mal drüber nachzudenken, wie ich als Christ mit Geld umgehe. Und als erstes werfen wir dazu einen Blick zurück ins Alte Testament. Und da kommt dann gleich diese berühmte Sache mit den 10%, über die Sonja schon erzählt hat. Die ist dort nämlich Teil des Gesetzes Gottes. Da heißt es dann zum Beispiel im 3. Mose, Levitikus, Kapitel 27, Vers 30, der 10. Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. So, das war verpflichtend, das war Gesetz. Da gab es keine Frage, da gab es keine Diskussion, da gab es nicht, kann ich mir das leisten oder nicht, sondern Gott hat es angeordnet und man hatte sich dran zu erhalten. Und weil das nicht immer geschehen ist, finden wir dann im Alten Testament auch Stellen, wo Gott sehr klar darauf reagiert, auf die Menschen, die das nicht tun. Da steht dann zum Beispiel, das ist die berühmteste Stelle vielleicht, wenn es dann um den Zehnten geht und um die, die dann nicht zahlen, im Maleachi Kapitel 3, da sagt der Prophet dem Volk, nun, ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt? Ihr aber, sagt Gott, beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht all die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Nicht furchtbaren Land. Ja? Also der Zusammenhang im Alten Testament ist ganz einfach zu begreifen. Gott bekommt einen deutlich vorgeschriebenen Pflichtteil. Gott bekommt noch mehr im Alten Testament. Ganz klar, aber den Teil bekommt er auf jeden Fall. Und es ist dann immer spannend zu sehen, und da kommt schon auch die Frage, was rechnet man da überhaupt mit rein und so, im Alten Testament. Wir haben ein Wort aus dem Alten Testament übernommen und gebrauchen das oft ganz falsch, wenn wir um Spenden bitten und dann sagen, wir sammeln ein Opfer ein. Also im Alten Testament gibt es diese Opfer für Gott auch, meistens mehr in Materialform, in dem irgendwelche Tiere gebracht werden oder so, aber auch in Geldform durchaus. Aber das Opfer im Alten Testament war nie Teil dieser 10%. Denn die 10%, die kann ich Gott gar nicht geben in dem Sinn, weil die gehören ihm eh schon. Ja? Sondern das Opfer im Alten Testament war immer was, was man darüber hinaus gegeben hat und was deswegen auch ein echtes Opfer war für den, der es gegeben hat. Die 10%, die hat man niemand als Opfer angesehen, weil das war ja selbstverständlich. Die konnte man gar nicht mitrechnen zu dem, was mir gehört. Altes Testament, Pflichtteil für Gott, auch Strafandrohung hier, wenn der Pflichtteil nicht gezahlt wird, aber wir leben ja nicht mehr in diesem alten Bund, sondern wir leben im Neuen Testament. Im Neuen Testament, da wird es dann spannend. Denn dann stellt man als allererstes mal fest, dass diese ganze Geschichte mit diesen 10% im Neuen Testament nur ein einziges Mal überhaupt erwähnt wird. Und zwar im Hebräerbrief, im 7. Kapitel, da geht es um den 10% und da erzählt der Schreiber des Hebräerbriefs von der Geschichte von Abraham und dem König Melchisedek, der auch den Zehnten gab. Und es wird dann von manchen Auge benutzt, um das weiter zu begründen. Die übersehen dann aber immer die Schlussfolgerung dieser ganzen Geschichte, in der ein Brief geschrieben wird an Menschen, die aus dem Judentum zu Christen wurden und jetzt überlegen, ob es nicht bequemer wäre, sich wieder zurückzubekehren zu Juden. Und denen der Schreiber immer schreibt, wie viel besser dieser neue Bund ist. Und am Ende dieser ganzen Diskussion über den Zehnten in Hebräer 7, da schreibt er, damit ist also die Ordnung, die früher galt, außer Kraft gesetzt, weil sie sich als ohnmächtig erwies und letztlich keinen Nutzen brachte. Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und was uns ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Und dann redet er über Jesus Christus, der Schreiber des Hebräerbriefs. Also mal einfach vorne rausgeschickt, die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Bezug genommen wird auf dieses Gesetz im Alten Testament, ganz klar, wo das weitergeführt werden könnte, die hat als Schlussfolgerung, dass es außer Kraft gesetzt, diese alte Ordnung. Vielmehr heißt es dann in Texten wie dem, den wir heute Morgen gelesen haben, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Also wir haben ganz offensichtlich da eine Veränderung zwischen diesen zwei Momenten, Altes Testament und Neues Testament. Und weil wir in diesen Teil haben an diesem neuen Leben, das Gott im neuen Bund schenkt, ist es spannend, dann mal reinzuschauen. Was heißt denn das auch ganz konkret dann in Bezug auf unsere Finanzen? Vorausschicken muss man unbedingt das, was Paulus im Römer 12 schreibt, allgemein über dieses neue Leben. Nachdem er alles erklärt hat, wie Gott uns erlöst hat, da schreibt er dann, und ich weiß, das habt ihr schon oft gehört und ihr werdet es auch noch oft hören,
Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Grundlage des neuen Lebensstils, der im Neuen Testament dadurch zum Tragen kommt, dass Gott neues Leben schenkt, ist ein grundsätzliches Umdenken gegenüber allem, was vorher Maßstab für mein Leben war. Das schließt doch vermutlich auch ein, dass ich anders über Geld denke, oder? Und dann schauen wir mal, wie das Neue Testament darüber denkt. Und wir stellen ganz schnell fest, dass es da drei so Grundprinzipien gibt im Neuen Testament, die sich darauf beziehen. Das erste hat euch die Sonja vorher schon gesagt. Und die weiß das deswegen, weil ich letzte Woche drüber gepredigt habe. Ja, und sie gut aufgepasst hat. Das erste Grundprinzip, das dem Denken über Geld im Neuen Testament zugrunde liegt, ist einfach die Feststellung, alles gehört Gott. Punkt. Gerade eben haben wir es im Römerbrief gelesen. Die einzig angemessene Antwort auf das Erbarmen Gottes ist, sich mit seinem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir gerade gesungen sogar. Haben wir Gott versprochen, mein ganzes Leben gebe ich dir. Ja, und dann geht's wie bei Asterix. Ja, neues Leben. Alles verändert sich. Alles gehört Gott. Alles? Fast alles. Ein kleiner Lederbeutel in meiner Tasche führt weiterhin ein Eigenleben. Ja? So könnte man das dann anfangen, diese ganze, und das habe ich ja auch die Einladung für diesen Gottesdienst formuliert. Aber so ist doch meistens. Also ich singe mein ganzes Leben, gebe ich Gott und da denke ich an, oh, wie ich mich fühle und wie ich meine Zeit mit ihm verbringe und dass ich ihn loben möchte im Lobpreis und dass ich vielleicht auch Kraft für ihn einsetzen möchte und beim nächstes Mal beim Putztag garantiert dabei sein werde. Und alle diese Dinge, an die denke ich, wenn ich heiße, mein ganzes Leben, aber ich denke nicht an meinen Geldbeutel. Das ist ja ein ganz anderer Bereich meines Lebens. Das heißt ja, der gehört doch dazu, zu dieser ganzen Sache. Also es gibt keine Bereiche meines Lebens, die außerhalb meines ganzen Lebens liegen, das ich gerade Gott versprochen habe, oder? Die Schlussfolgerung, da haben wir ja letzte Woche schon jede Menge drüber geredet, die Schlussfolgerung bleibt immer die gleiche. Alles gehört Gott, ist Ausgangspunkt des Überlegens über Geld im Neuen Testament. Dazu gesellt sich dann ein zweites Grundprinzip. Das Grundprinzip, das heißt, ich handle nicht aus Pflicht, sondern ich handle aus Liebe zu Gott. Im Römer Kapitel 6 führt der Paulus das ganz deutlich aus, wenn er darüber redet, dass bevor wir von Gott neues Leben geschenkt bekommen haben, dass wir ein altes Leben geführt haben als Sklaven der Sünde. Dass wir gar nicht anders konnten, dass wir gefangen waren und der Sünde folgen müssten und dass Gott uns daraus befreit hat, indem er uns neues Leben geschenkt hat. Und die Frage ist, ja, wie fängt man denn jetzt dieses neue Leben an? Und Paulus sagt, sollen wir jetzt gleich wieder der nächsten Sache versklavt werden. Und das könnte man sich ja auch Gott vorstellen und tatsächlich stellen sich manche Leute Gott so vor, der sagt, ich kaufe dich frei durch Jesus Christus aus der Sklaverei der Sünde, damit du jetzt mein Sklave werden kannst. Ja? Und dann wird halt die Sünde durch Gottes Gesetz ersetzt und früher musstest du das machen, was die Sünde sagt und jetzt machst du halt gefälligst das, was Gott dir vorschreibt. Aber das ist nicht das, was Gott tut, sondern Gott kauft uns frei aus der Sklaverei der Sünde und das Ergebnis davon ist einfach, wir sind frei. Und er macht uns zu seinen Kindern und er schenkt uns seine Herrlichkeit und sein Erbe und alles. Punkt. Und da hört's auf. Und die Idee, die Paulus dann rausbringt im Römer Kapitel 6 ist und sagt, jetzt wo Gott das alles für uns getan hat, jetzt wäre doch die richtige Entscheidung von mir aus, frei und aus Liebe zu Gott entscheiden, ich will jetzt auch für diesen Gott leben. Wenn der so viel getan hat und mir so viel geschenkt hat, dann kann ich doch gar nicht anders als ihn lieben. Oder dann lest der ersten Johannesbrief, ne? So schreibt Johannes, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und ganz anders kann man darauf eigentlich gar nicht antworten, wenn man das verstanden hat, was Gott Großartiges für mich getan hat. Ja? Das ist das Grundprinzip im Neuen Testament. Also wenn ich was tue für Gott oder wenn ich was gebe für Gott, dann tue ich das nicht, weil es irgendein Gesetz gibt, wo drin steht, so und so viel Prozent hast du gefälligst Gott zu geben. Sondern dann tue ich das, weil ich gesehen habe, dieser Gott ist absolut genial. Er hat alles gegeben für mich und er ist präsent in meinem Leben und er macht weiter und er liebt mich so sehr und ich will ihn auch lieben. Ich kann gar nicht anders, als alles für ihn zu geben. Und natürlich gebe ich gern von meinem Geld zu diesem Gott, weil es ja noch ein kleiner Tropfen auf einem heißen Stein ist im Vergleich zu dem Großen, was er für mich gegeben hat. Deswegen kann Paulus dann auch schreiben, und meiner Meinung nach ist es einer der Verse im Neuen Testament, die am öftersten aus ihrem Kontext rausgerissen und falsch zitiert werden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Oder nach Luther, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Weil dieser Vers immer und immer und immer wieder verwendet wird, wenn man Geld einsammeln möchte und Druck macht auf die Leute. Ja? Und weil der Vers dann nämlich so verstanden wird, zu sagen, jetzt musst du nicht nur was geben, sondern du musst auch noch ein fröhliches Gesicht dazu machen. Wie wenn es das Schönste im Leben war, wenn man sein Geld loswerden darf. Ja? So wird dieser Vers immer wieder verstanden. Und dann geht es dann wie mit der Mutter, die ihrem Kind zwei Münzen am Sonntag in den Gottesdienst mitgegeben hat, ein Euro-Stück und ein 10-Cent-Stück. Und sie hat gesagt, also eins davon darfst du behalten, aber das andere schmeißt dann bitte nachher im Kindergottesdienst dann ins Kessel rein. Du darfst aber selber entscheiden, welches. Und am Schluss kommt dann das Kind zurück aus dem Kindergottesdienst und die Mama fragt natürlich gespannt, und welches Geldstück hast du reingeworfen? Und dann sagt das Kind, naja, eigentlich wollte ich ja den Euro reinwerfen. Aber dann haben die gesagt, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb, dann habe ich bloß das 10-Cent-Stück reingeworfen. Ja, versteht ihr? Dieser Vers, da geht es ja nicht darum, noch mehr Druck zu machen und sagen, erstens gib und zweitens sei fröhlich. Sondern der Vers geht doch darum, zu sagen, verstehe, was Gott für dich getan hat. Und wenn du ihn lieb hast und aus ganzem Herzen was für ihn geben möchtest, dann gib. Drittes Grundprinzip. Also zweites, ich handle nicht nur aus Pflicht, sondern aus Liebe zu Gott. Und das dritte Grundprinzip, das Paulus hier auch sehr stark ausführt, ist das Prinzip, wer sät, der erntet. Menschen in einer landwirtschaftlichen Gesellschaft natürlich ganz klar bekannt. Also wenn man nichts aufs Feld aussät, dann wird dort außer Unkraut vermutlich auch nicht viel wachsen. Denkt dran, schreibt Paulus, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Saat und Ernte. Wobei das ja eigentlich so, ich meine, vom Grundgedanken her schon ein bisschen komisch aussieht. Also ihr müsst euch jetzt mal überlegen, da ist der Bauer, der hat gerade eine große Ernte eingefahren, ja, und mit viel Mühe sozusagen sein Weizenfeld abgeerntet und dann das Ganze gedroschen und was alles dazu gehört, da ist der Schweiß geflossen, sage ich euch. Aber die Früchte seiner Arbeit, die sind deutlich erkennbar und er hat da jetzt säckeweise von diesen Weizenkörnern stehen und er weiß, wir werden auch in diesem Winter genug zu essen haben. Und was macht dann dieser Bauer mit diesem mühevoll erarbeiteten, mit dieser Ernte? Er nimmt Weizenkörner davon raus und schmeißt die aufs Feld. Dann sind die weg. Die kann man nicht essen im Winter. Da kann man kein Brot backen davon. Wisst ihr, was mit denen passiert auf dem Feld? Die gehen kaputt. Ja, sagt sogar Jesus, ne? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Ja, und dann kann man es nimmer rausholen und schönes Brot davon backen und alles. Eigentlich sieht es in dem Moment erstmal ganz blöd aus. der hätte sie auch behalten können. Dann hätte er viel mehr gehabt von dieser Sache. Ja? Hätte er die doppelte Menge backen können in diesem Winter. Aber natürlich macht der Bauer das nicht. Weil er nämlich weiß, dass wenn er das tut, dann hat er im nächsten Winter kein Brot. Dann gibt es im nächsten Jahr keine Ernte. Nur wer sät, der bekommt auch etwas zurück. Tatsache ist es, dass man in dem Moment, wo man sät, davon meistens noch nichts sieht. Ja? Da gibt es dann auch gewisse Faktoren, die das Ganze noch ungewiss machen. Es gibt Jahre, in denen ist das Wetter nicht so gut. Da kommt im Vergleich zu dem, was man erwartet hat, von dem, was man gesät hat, nur recht wenig raus. Da kommen dann, Jesus macht ja das gleich mit dem Sämann, beschreibt er, was alles passieren kann. Da kommt dann das Unkraut oder da kommen die Vögel und da kommt was dazwischen. Und am Schluss kommt gar nicht so viel, wie ich vielleicht dachte. Ja, aber die Schlussfolgerung kann nicht sein, nichts zu säen. Denn eine Sache ist von Anfang an sicher. Wenn ich nichts sähe, dann kommt gar nichts am Ende. Und so geht der Bauer auf sein Feld, auch wenn es ungewiss ist. Und er sät. Und am Schluss erntet er. Und dieses Grundprinzip liegt hinter dem, was das Neue Testament über das Geben sagt. Du gibst, du säst. Und oftmals lässt sich überhaupt nicht ergründen und vorstellen, was da möglicherweise zu dir zurückkommen kann. Ja? Das Geld, das gibst, das ist weg, das kannst du nicht nochmal ausgeben. Ja? Und wenn du reichlich gibst, wie der Paulus das hier vorschlägt, der auf die Freude dazu hat, dann reißt es zunächst mal ein reichliches Loch in die Kasse. Und es macht sich manchmal sehr unangenehm bemerkbar. Und man kann sich ausrechnen, wie viel angenehmer es gewesen wäre, wenn man das Geld nicht gegeben hätte. Und das Geld ist weg. Ob da eine Ernte kommt? Ob da was zurückkommt? Wer weiß das? Ich weiß es. Und das ist ganz einfach, warum ich das weiß. Weil Gott das schon erklärt hat. Weil Gott es zugesagt hat, dass er dem, der sät, auch Ernte gibt. Ja? Auch wenn ich das im Moment nicht aufrechnen kann. Ich kann das nicht planen und kann das hier irgendwie meine Finanzplanung einarbeiten. Ich gebe jetzt für Gott so und so viel und dafür habe ich dann in einem Monat dann wieder so und so viel. Das kann man nicht in eine Excel-Tabelle reinschreiben und dann irgendwie eine Summe drunter machen oder sonst was. Aber man kann eines wissen, Gott hat versprochen, wer sät, der erntet. Und das ist ein Grundprinzip, das all meiner Planung dann zugrunde liegen muss. Ich habe eine spannende Geschichte gelesen aus dem 17. Jahrhundert. August Hermann Francke ist vielleicht manchen ein Begriff. Ein großer Mann Gottes zur damaligen Zeit, der ganz viel Sozialarbeit gegründet hat, so auch einer der großen Gründer der APIs, der Pietisten, die haben das, den verehren, den ganz groß, der war in Halle. Der Herr Franke hat dort unter anderem Waisenhäuser gegründet. Und in so einer Zeit, wo diese Sozialarbeit so am Anlaufen war und natürlich, wie es bei sozialer Arbeit meistens ist, auch dass die Kasse recht klamm war und alles, in dieser Zeit, da klopft zwar jemand an der Tür und draußen steht eine arme Frau, die gar nichts mehr hat. Und sie fragt den Herrn Franke, der sowieso schon mit knapper Kasse unterwegs ist, ob er ihr nicht Geld geben kann. Denn sie ist absolut mittellos. Einen Dukaten, also eine Goldmünze, das ist nicht wenig, ja, zur damaligen Zeit, hätte sie gebraucht. Und der Herr Franke hat ihr mit großem Bedauern mitgeteilt, dass er selber schon knapp dran ist. Und hier das Werk Gottes tut und nichts mehr geben kann. Aber als er zurückging in sein Haus, da war sein Herz so unruhig und als er gebetet hat, da war ihm klar, dass Gott ihm sagt, gib dieser Frau was, wer sät, der erntet. Und so hat er dann Geld zusammengekratzt und ihr tatsächlich einen Dukaten gegeben. Und was er dafür zurückbekommen hat, war ein Brief. Davon kann man nicht viel kaufen. Ein Brief, in dem sich diese arme Frau herzlich bedankt hat für seine Großzügigkeit und sie ihm versichert hat, dass sie nicht nur ihm ewig dankbar sein wird, sondern dass sie auch fest gebetet hat, dass Gott wieder was zurückgibt. Das sind warme Worte, aber von warme Worte, mit denen kann man nicht zum Edeka gehen, gell? Am gleichen Tag, als der Brief ankam, hat Herr Franke 12 Dukaten von einer reichen Frau gespendet bekommen und nochmal 2 von einem Freund in Schweden. Und da hat sich riesig gefreut und dachte, guck mal an, Gott gibt doch zurück. Aber wenn er dachte, dass es das war, dann hat er sich geirrt. Denn nur ein paar Tage später kam plötzlich ein Brief, dass Prinz Ludwig von Württemberg gestorben ist und der von Frankes Arbeit gehört hat und verfügt hat, dass aus seinem Nachlass 500 Dukaten dem Werk von August Hermann Francke in Halle zukommen sollen. Spannend, ne? Wenn man sät und Gott schenkt die Ernte. Und weißt du, da kann man nichts Mathematisches draus machen. Ich kann dir nicht sagen, wenn du heute Morgen 5 Euro rausmachst, dann kannst du das jetzt hier mal nehmen. Also der hat 514-fach zurückbekommen, was, also du, ich kann dir nicht sagen, morgen sind dann auf deinem Konto plötzlich 2.500 Euro mehr drauf, ja, wenn du heute 5 Euro reinschmeißt, ja. Aber ich kann dir eines sagen, wer sät, der erntet. Das sind Grundprinzipien im Neuen Testament. Und von denen ausgehen muss ich dann natürlich fragen, okay, wie viel gebe ich denn jetzt Gott? Das heißt ja letztlich dann auch, wie viel kann ich mir überhaupt leisten, Gott zu geben? Das ist ja eine wichtige Frage für jemanden, der verantwortlich auch mit seinen Finanzen umgehen muss. Ist 10% gut, auch wenn es kein Gesetz mehr gibt? Zumindest hat Gott im Alten Testament, fand Gott, dass man das jedem zumuten kann, 10% zu geben. Ja? Hat es per Gesetz vorgeschrieben. Ohne Ausnahme. Der hat nicht gesagt, aber wenn du besonders arm dran ist oder gerade einen Kredit für dein Haus abzahlen musst oder sonst was, dann brauchst du natürlich keine 10% geben, sondern fand es okay. Vielleicht ist es ein guter Richtwert, 10%. Ja, und dann kommt die Frage, die Sonja Forscher gestellt, ja 10% vom Brutto oder vom Netto? Und die dümmste aller christlichen Antworten lautet, ja willst du Gottes Segen Brutto oder Netto? Ja? Und wenn Jesus dann erzählt von, wenn es darum geht, was kriegt der Kaiser, zahlt man dem Steuern und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, wie viel ist denn Gottes jetzt von meinem Geldbeutel und von meinen Finanzen? Und da können wir jetzt lang diskutieren. Und so 100 verschiedene, also schon Sonja und Freddy sind sich ja da nicht einig, haben wir gehört. Aber das Problem ist, und jetzt kommt die Antwort auf die Brutto-Netto-Frage und diesen ganzen Fragenkomplex, das Problem ist, dass wir dabei übersehen, dass wir die völlig falsche Frage stellen. Denn diese Frage gehört ins Alte Testament. Das ist nicht die Frage des Neuen Testaments. Wie viel gebe ich Gott? Wenn ihr zurückdenkt, was sind die Grundprinzipien des Neuen Testaments? Alles gehört Gott, ja, war das eine. Ich gebe aus Liebe zu Gott und nicht aus Pflicht. Und wer sät, der erntet. Dann merkt er, das kann nicht die Frage des Neuen Testaments sein. Und zwar einfach aus dem ersten Grundprinzip her. Weil alles, was ich in der Tasche habe, eh schon Gott gehört. Ich kann Gott gar nichts geben. Ja? Er hat mir was gegeben. Was will ich ihm geben, was ihm nicht schon sowieso gehört? Die Idee des Neuen Testaments ist ja, dass ich ein treuer Verwalter von dem sein soll, was Gott gehört und von dem ein kleiner Teil mir zur Verfügung steht. Ja? Das heißt, die Frage des Neuen Testaments, die dreht die des Alten Testaments eigentlich genau um, die muss lauten, wie viel behalte ich eigentlich für mich von dem, was Gott gehört? Das ist die Frage des Neuen Testaments. Ja? Und dann wird es nämlich ganz spannend. Also, und es ist ganz wichtig, dass wir jetzt nicht nur über irgendwelche geistlichen Dinge reden und habe ich beim Putztag mitgeputzt, sondern dass wir das wirklich auch bewusst diesen Schritt machen. Und als Deutsche reden wir immer nicht gern über Geld und das ist eigentlich blöd, weil warum sollen wir über Geld nicht reden? Ja, wenn man das wirklich mal in Zahlen sich anguckt. Im Alten Testament, da gibt einer 10% und hat damit seine Pflicht getan. Der gibt vielleicht, weil er opfert, sogar 15%. Und klopft sich auf die Schulter und sagt, was bin ich für ein toller Mensch? Ich gebe 15% von meinem, was ich da habe, gebe ich Gott ab, weil ich Gott so toll finde. Und erwartet, dass Gott ihm auf die Schulter klopft und sagt, bist ein toller Kerle. Ja? Wenn ich die Frage rumdrehe und über die gleiche Person rede, dann habe ich jemand, der sagt, ich behalte 90% von dem, was Gott gehört, für mich. weil ich bin ja wichtig, ne? Und ich brauche das auch und ich habe viele Gründe, wisst ihr, ich muss mir was leisten können und ich brauche ein neues Handy und überhaupt, ja, und das Auto wird auch schon langsam alt und das Haus ist schon nicht abzahlt und alles und ich habe gute Gründe, 90% von dem, was Gott gehört, für mich zu behalten. Ich meine, er hat es mir anvertraut, damit ich damit umgehe und ich halte es für gut und richtig, 90% für mich abzuzweigen. Nee, halt, Moment, der hat ja gesagt, ich gebe mehr für Gott. Das heißt, er sagt, ich behalte nur 85% von dem, was Gott gehört. Für mich ist das doch viel besser, oder? Nur 85%. Merkt ihr was? Da merkt man plötzlich, dass da irgendwas in irgendeinem Denkfehler dahinter steht. Und wir müssen viel mehr anfangen, uns gegenwärtig zu sein, dass alles, was ich habe, Gott gehört. Und dass es meine Aufgabe ist, damit verantwortungsvoll umzugehen, als sein Verwalter dessen, was ihm gehört, und zwar 100% und nicht irgendwas dazwischen. Und ich habe den Verdacht, dass das manche Frage, ob kaufe ich mir das oder jenes, wo geht jetzt dieser Teil von dem Geld hin, vielleicht ein Stück weit anders beantworten wird. Wenn ich nicht frage, wie viel kann ich mir leisten, Gott zu geben, sondern anfange zu fragen, wie viel kann ich mir leisten, für mich selbst zu beanspruchen. Das ist eine ganz andere Frage. Ganz wichtig ist, dass diese Frage immer in diesem Zusammenhang steht, dass jeder das selbst entscheidet. Da gibt es keine Gesetze und keine Vorschriften. Aber es gibt neue Denkweise, mit der man rangeht an diese Sache. Es gibt neue Fragen, die ich mir stellen müsste. Wie viel von Gottes Geld brauche ich ganz dringend für mich selbst? Ist es gerechtfertigt, dass ich so viel brauche von seinem Geld für meine Belange? Was ist meine Motivation, wenn ich Geld für Gott gebe oder wenn ich es nicht gebe? Was ist dann die Motivation, die dahinter steht, die Entscheidung bestimmt? Was könnte Säen und Ernten für mich ganz konkret bedeuten? Wo kann ich säen? Und vielleicht auch, wenn auch noch keine Ernte sichtbar ist, was geben und mich darauf verlassen, dass Gott zurückgibt. Und letztlich immer wieder, was ist eigentlich meine Grundfrage, wenn ich mit dem mir zur Verfügung stehenden Geld Gottes umgehe? Und es ist natürlich einfach, jetzt darüber zu reden und zu sagen, komm, jetzt macht er das in Zukunft alles anders und möglichst geht er dann mehr irgendwie an die Gemeinde oder sonst was. Das ist gar nicht der Punkt. Das geht sogar darüber hinaus und wir haben dieses Thema ja auch lange vorbereitet und haben auch als Leitung in unserem Herzen bewegt die Frage, weißt du, nicht bloß so, was erzähle ich heute dir, wie du in Zukunft anders denken sollst, sondern was heißt das auch zum Beispiel für uns als Gemeinde? Und ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass wenn du länger schon in dieser Gemeinde bist und ein bisschen die Geschichte kennst, dann weißt du, dass Geld zwischendurch ein ganz arg heikles Thema war. Ja? Ich kann mich erinnern, als ich 2006 hierher gekommen war, dass alles, was mit Geld zu tun hatte, für viele ein rotes Tuch war. Ja? Dass man da fast gar nicht drüber reden konnte. Und es hat eine Vorgeschichte auch da drin, dass Wahnsinnsschulden da waren von dem Neubau, den man mal gemacht hat. Dass auch die Art und Weise, wie damals entschieden wurde über Geld, sicher nicht immer die glücklichste war. Ja? Und das brauchen wir jetzt auch gar nicht alles wieder aufrollen und diskutieren. Aber nach vorne schauen wäre doch wichtig. Und auch zu fragen, wovon lassen wir als Gemeinde das bestimmen, wie wir mit Geld umgehen? Ja? Sind es da immer nur irgendwelche Tabellen und oh, wir können uns eh nichts leisten und wir haben noch Schulden und solche Fragen? Oder wo kommt denn da der Gedanke rein, zum Beispiel von Saat und Ernte? Wir haben uns das überlegt. Wir haben darüber gebetet, wir haben darüber nachgedacht und wir werden in diesem Herbst mal noch eine Mitgliederversammlung haben im November, wo wir auch mit einem ganz konkreten Projekt zu euch kommen wollen und gerne mit euch gemeinsam, weil das nur gemeinsam geht, mit euch gemeinsam darüber entscheiden wollen, dass wir nächstes Jahr mal ein Jahr lang ganz anders mit unserem Geld umgehen. Vielmehr mit Saat und Ernte. Wir haben zum Beispiel jetzt einfach mal gesagt, wir nehmen mal diese 10% als Richtwert aus dem Alten Testament. Können wir gemeinsam glauben, dass wir es schaffen, ein Jahr lang als Gemeinde einfach von vornherein von allen unseren Einnahmen 10% abzuzweigen, ohne zu sagen, es zu gucken, wie sieht es jetzt aus, was können wir uns leisten und sonst was. 10% abzuzweigen und 10% nach draußen zu geben, nicht in irgendwelche Gemeindebereiche rein, sondern wirklich weg von der Gemeinde, aber für Gott. Und uns darauf zu verlassen, dass wer sät, der auch erntet. Das ist ein Glaubensschritt, ja. Und ich sage euch das deswegen, und wir reden deswegen auch den ganzen Herbst übergeben, weil das nicht bloß eine persönliche, sondern auch eine Gemeindesache ist. Und weil wir zu dieser Entscheidung nur gemeinsam kommen können. Wenn wir gemeinsam bereit sind, diesen Glauben aufzubringen. Ja? Ich sage euch auch, was ich unserem Gemeinderat gesagt habe. Und ich stehe dazu, ich glaube ganz fest, dass wenn wir nächstes Jahr im Herbst eine Mitgliederversammlung machen und das dieses Jahr beschlossen haben, wir lassen uns darauf ein. Ich glaube, dass wenn wir nach einem Jahr zurückschauen, dass wir sagen werden, man hätte auch mehr nach draußen geben können. Ich glaube, dass wir feststellen werden, dass Gott uns gesegnet hat, mehr als wir das heute absehen können. Das glaube ich, aber ich kann dir meinen Glauben nicht aufzwingen. Ja? Ich wünsche mir und bete dafür, dass Gott die nächsten Wochen unser Herz bewegt und dass wir gemeinsam sagen können, ja, das machen wir. Weil wir glauben, alles, was wir haben, gehört Gott. Weil wir gerne aus Liebe für ihn geben und weil wir wissen, wer sät, der erntet auch. Jetzt hast du eine ganze Menge Fragen. Und die musst du mit teilnehmen. Die musst du bewegen. Für deine eigenen Finanzen darf ich nicht mehr sagen, weil das ist einfach falsch, ja. Für das Geld Gottes, das dir zur Verfügung steht, genauso wie das, was uns gemeinsam als Gemeinde zur Verfügung steht. Möge sein Heiliger Geist uns dabei helfen. Ich möchte Schluss machen mit einem Zitat von einem sehr reichen Mann, von J.C. Kraft. Der war mal ursprünglich Besitzer einer Käsefabrik und hat das riesengroß ausgebaut. Und heute ist einer der größten Weltkonzerne, ein paar Generationen später auch, aber inzwischen ist einer der größten Weltkonzerne, nämlich Kraft Foods, draus geworden. Und ganz viel von dem, was du jede Woche im Supermarkt einkaufst, gehört irgendwie mit zu diesem, ist mit von diesem Konzern produziert worden. Schon damals, in dieser ersten Generation, war das ein reicher Mann. Und er war ein Christ, der immer einen großen Teil seines Verdienstes oder dessen, was er da an Geld hatte, immer wieder gegeben hat, auch für Gott. Und der hat mal, ein Finanzmann, ein Kaufmann, einer, der sich auskannte und der das auch wirklich drauf hatte, wie man dann sieht am Wachstum seiner Firma, der hat mal gegen Ende seines Lebens festgestellt, er hat gesagt, es gibt keine Investition, die ich so sicher getätigt habe, wie alles das, was ich Gott gegeben habe. Da kam immer mehr zurück. Ja? Das konnte er von seinen anderen Investitionen nicht von allen sagen. Er sagt, von dem, was ich Gott gegeben habe, konnte ich es immer sagen. Das braucht Vertrauen. Aber darum geht's ja. Lasst uns beten. Jesus, es ist herausfordernd, ganz offen und ehrlich, auch mit Dingen, die uns ganz praktisch betreffen und die uns sehr nahe gehen, das geben wir ja zu dir zu kommen und ehrlich darüber nachzudenken. Und wir möchten uns diese vielleicht auch etwas unangenehm klingenden Fragen durchaus stellen lassen von dir. Wie gehen wir mit dem großen Vielen um, das du uns anvertraut hast? Wir sind dankbar für all das, was wir haben, nicht nur im geistlichen Sinn, sondern auch im materiellen. Wir sind dankbar, dass du uns so beschenkt hast und dass wir als Verwalter jetzt unterwegs sind, dessen, was dir gehört, Herr, weil wir versprochen haben, alles, was wir haben, gehört dir, Herr. Das ist uns bewusst und wir möchten da gerne gut damit umgehen. Und so möchte ich dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist diese Fragen in unserem Herz bewegst und dass wir gerne gut geben für dich. Amen.